Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast, wo zwei ziemlich fertige Typen sich gegenüber sitzen.
Jedenfalls zwei sehr gestresste Typen, weil wir haben da diese Aufnahme jetzt reingequetscht zwischen unseren ganzen privaten und beruflichen Terminen. Nur als kleiner Orientierungspunkt, wir sind jetzt am Dienstag. Du bist vor zwei Wochen das Race Around Italy gefahren.
Ich bin... Na, kurzer Einspruch, ich bin vor einer Woche das Race Across Italy gefahren.
Genau, was ich gesagt habe. Ich bin am Wochenende das Seven Serpents Quick Bite gefahren, war erst am Montag in der Früh im Ziel. Und
jetzt ist Dienstagnachmittag.
Du brichst am Freitag schon zu deinem nächsten, diesmal kann man wirklich sagen, Abenteuer auf. Und
du schaust noch ziemlich fertig aus. Sorry, dass ich das so sagen muss. Möchte natürlich einmal Kompliment machen. Wir können es vorwegnehmen. Wir nehmen nicht zu viel vorweg, aber das Seven Serpents, du bist im Ziel angekommen. Aber es gibt, glaube ich, sehr, sehr viel zum Erzählen, oder? Und man sieht es dir an, dass es anstrengend war.
Und das werden wir auch erzählen, aber nicht in der heutigen Folge. Also wir werden jetzt all unsere Erlebnisse der letzten Wochen aufarbeiten und in mehreren kleinen, verdaulichen Häppchen servieren. Und genau, das ist jetzt unser Plan. Und deswegen reden wir nicht lange um einen heißen Brei rum und starten direkt rein.
Wir haben viele Einspieler, nicht nur von dem, was wir gemacht haben, auch von anderen Teilnehmern. Das heißt, die nächsten Episoden werden sicher sehr spannend, geben viele Einblicke. Wir werden zuerst einmal über das Race Across Italy sprechen, dann über Seven Serpents, dann haben wir Gesprächspartner, dann werden wir mit dem Radl quer durch Österreich fahren und die Zeit vergeht so schnell und dann werden wir irgendwann unseren ersten Live-Podcast haben, Mitte Juni, wo ich dann vom Bosnien-Rennen schon wieder erzählen werde.
Genau, und wenn ihr jetzt fragt, was? Live-Podcast? Ja, wir haben einen Live-Podcast am 16. Juni im Orpheum extra in Graz. Es gibt noch wenige Karten. Holt sie euch jetzt entweder bei dir im Shop oder direkt auf Ö-Ticket.
Oder schaut vielleicht nochmal bei seriösen Informationsquellen nach. Du hast jetzt das falsche Datum gesagt, weil es sei da verziehen. Es ist das 17.06.
Ja, aber am 16. komme ich vom Urlaub zurück, also es ist okay. Es ist am 17.06. aber Orpheum extra stimmt und dass man die Karten im Dime-Shop kriegt, im Ultracycling-Shop und auf Ö-Ticket.
So ähnlich, ja. Das man findet dort die Infos, wo es Karten gibt, genau. Und jetzt sind wir schon mittendrin in der Werbung und sagen an dieser Stelle auch nochmal Danke an unseren heutigen Werbepartner AG1.
Wir werden jetzt gleich übers Race Across Italy, wie ich gelernt habe, sprechen und auch ein bisschen über deine Vorbereitung. Aber was ich sehen konnte, deine Vorbereitung war professionell. Wir hatten gemeinsam eine 10-stündige Autofahrt und du hast dir da in der Früh, haben wir uns getroffen, in der Früh gleich dein AG1 während der Autofahrt getrunken.
Ihr waren von meinen Travel Packs mit dabei gehabt, genau, weil irgendwie auch das einfach auch meine Routine ist. Es sind so Dinge wie, du hast die letzten Tage vor am Rennen immer einen Ablauf, irgendwie immer den gleichen. So die letzte kleine Trainingsrunde, ein Ruhetag, so zwei Tage vorm Rennen, Umstellung zum Beispiel von der Kohlenhydratzufuhr auf Flüssignahrung, dann die Startnummer auf dem Helm aufkleben. Das sind alles so kleine Rituale, die einem halt einfach ein bisschen Sicherheit geben. Und ja, Nährstoffversorgung, auf seine Gesundheit zu achten, ist auch ein Ritual. Und umso langfristiger man das macht, umso mehr Gefühl der Sicherheit gibt dann das auch, weil du weißt einfach, du brauchst dir um viele Dinge nicht mehr irgendwie zu sorgen, zum Beispiel deine Nährstoffzufuhr zu vernachlässigen.
Und im Gegensatz zu vielen anderen Produkten am Markt ist AG1 halt wirklich so einfach zu benutzen, dass du es auch als Beifahrer im Auto schaffst. Du hast keine Döschen und Pulver und Tabletten und Pillen, sondern du hast ein Produkt und damit ist alles abgedeckt.
Was ist in AG1 genau drinnen? Es enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. AG1 unterstützt täglich Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit enthalten, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden.
Auch du kannst AG1 testen, risikofrei mit 90 Tagen Geld-Zurück-Garantie unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch.
Es gibt bei einem Jahresabo eine Packung mit 5 Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu. Eine Leitfrage, die AG1 in dem Monat stellt, ist: Was hätte man gerne seinem jüngeren Ich gesagt, jetzt rückblickend? Und damit man sich diese Frage nicht so beantworten muss, dass man sagt, hätte ich früher auf meine Gesundheit geachtet, hätte ich mich früher einem gesunden Lebensstil verschrieben, dann würde es mir jetzt besser gehen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Verantwortung für die Gesundheit zu übernehmen und auf eine gute Nährstoffzufuhr zu achten. Starten wir los mit Race Across Italy. Es gibt viel zu erzählen.
Ja.
Wir werden uns wahrscheinlich einen trockenen Mund faseln und ich habe da jetzt heute was Gutes zum Trinken mitgebracht, nämlich Feeder Tree. Ich versuche das einmal aufzumachen. Ich weiß noch, voriges Jahr, der Kogi hat das in Italien, der hat mit einem Ensure die Feeder Trees aufgemacht. Das war extrem cool. Ich probiere es mit einem normalen Öffner. Also, stoßen wir mal an. Cheers. Wie schön war es eigentlich für dich, ganz ehrlich, beim Race Across Italy als Betreuer dabei zu sein? Jetzt haben wir die Konstellation schon recht lang nicht mehr gehabt. Du bist selbst viel Rennen gefahren, mit Team, ohne Team, aber bei mir im Team war es jetzt doch schon 3 Jahre her.
Ja, ich denke gerade nach, wenn du mir sagen kannst, was das letzte Rennen, was ich dabei war, war das die Challenge?
Es war es Race Across oder Around, je nachdem, wie du das in deiner Erinnerung noch parat hast, Austria 2020.
Das Ganze, okay, ja. Ja, es schaut Zeit lang her und ich war voller Vorfreude, tatsächlich. Und vielleicht kommen wir noch dazu, aber die Arbeit im Betreuerauto selbst war mit eins der härtesten, die ich jemals gehabt habe. Also das Rennen an sich verlangt von der Crew echt alles ab, muss man wirklich sagen, es war brutal hart.
Was denkst du, ist der Unterschied zu anderen, der das für die Crew härter macht? Ich kann dann erzählen, was es für einen Athleten anstrengend macht. Aber für die Crew geht es ja oft viel um Navigation oder um Straßenverhältnisse, um Kurven, wie arg quasi das Lenken des Fahrzeugs ist und so.
Es war tatsächlich, was es für Radfahrerinnen und vor allem für, es gibt ja auch eine Unsupported-Kategorie, für die sehr, sehr angenehm macht. Es war wirklich absolute Nebenstraßen. Bedeutet aber auch, vor allem in Süditalien, schlechter Asphalt, enge Kurvenradien, sehr schmale Straßen. Also auch bitte am Gegenverkehr immer ein bisschen schauen. Und dazu noch die Navigation. Und das klingt jetzt so, das war Rennen, da hat es nicht einmal ein Rootbook gegeben, sondern wirklich nur mehr ein GPX Track. Und es klingt so einfach, aber trotzdem eine ziemliche Herausforderung. Und dann muss man sich um den Athleten oder die Athletin auch noch kümmern nebenbei. Und das in der Kombination war wirklich extrem hart.
Bei meinen Notizen habe ich gleich unter den ersten Punkten so ein bisschen die Strecke aufgeschrieben, weil wir haben ja voriges Jahr auch Episoden gemacht vom Race Across Italy. Da warst du nicht dabei. Und da war die Strecke anders. Also 2 Drittel circa sind gleich heuer gewesen, aber der erste Teil und der letzte Teil waren neu. Und zwar sind insgesamt 1300 Höhenmeter dazugekommen. Heuer waren es sozusagen 10.900 insgesamt. Und vor allem waren die Anstiege steiler und die Abfahrten kurviger und enger. Weil im Vorjahr sind wir einmal die erste Stunde komplett flach entlang der Küste gefahren. Das war einmal so Zeitfahren, 40 km/h, so richtig Rhythmus finden. Und dann ist der erste Anstieg gekommen, der war eigentlich recht flach. Der hat ein paar Prozent Steigung gehabt. Das war so ein Zeitfahr-Radl-Anstieg mit meinem Monokettenplattl zum Auffahren ohne Probleme. Und auch die Abfahrt war ziemlich gerade. Das heißt, du kannst mit einem recht hohen Schnitt eigentlich viel km/h den ersten Berg schon hinter dir lassen. Und das war heuer total anders. Wir sind vom Start weg ins Landesinnere. Zum Glück haben wir uns das einen Tag vor dem Start noch angeschaut unten. Du hast ja ähnliche Körperproportionen wie ich und kannst mit meinem Tarmac fahren.
Ja, wir sind gleich groß, aber anscheinend ein bisschen kürzere Beine, weil der Sattel ist die Spur zu hoch. Aber für die kleine Runde, die wir gefahren sind, haben wir nicht umstehen brauchen.
Das ist auch der einzige Grund, warum ich ein bisschen schneller bin, oder?
Naja, ich bin am Tarmac gefahren und du bist am Zeitfahrer gefahren. Das war der einzige Grund.
Aber das war echt gut, dass wir uns das angeschaut haben, weil der Asphalt war halt wesentlich ärger als letztes Jahr. Im weiteren Rennverlauf habe ich das Gefühl gehabt, dass ein paar Sachen vielleicht sogar renoviert worden sind oder neu geteert, aber der Anfang war definitiv einfach richtig rau und richtig brutal.
Ich kann das gleich bestätigen, weil ich komme gerade von einem kurzen Nachmittagsschlaf am Sofa, Giro d'Italia, und ich habe erfahren, dass am Campo Imperatores am Freitag eine Bergankunft stattfinden wird, an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, und dort waren die Straßen sehr gut. Ich nehme an, dass die zwei Dinge in direktem Zusammenhang miteinander stehen werden.
Das war dann jetzt können wir es gleich vorwegnehmen, der erste große Anstieg, wie wir uns im Rennen das dann zum ersten Mal gesehen, weil im Training waren wir nur zum Fuße des Anstiegs und dann sind wir so eine Schleife gefahren, das dann auch quasi die letzten Kilometer des Rennens waren. Und dort war das Asphalt wirklich mies. Und weiter oben war es dann wesentlich besser. Und Insider-Info, die mich jetzt total stolz macht, dass ich das sagen kann. Wahrscheinlich ganz, ganz viele haben oder sind immer noch Bud Spencer und Terence Hill als große Idole gehabt oder waren und sind große Fans. Und vier Fäuste für ein Halleluja. Der große Film ist dort oben gedreht worden. Also wo der Bud die Bohnen aus seiner Pfanne jausen hat, sind wir dann mit dem Radl vorbeigefahren und jetzt eben auch der Giro Bergankunft oben. Also mit dem Hintergrundwissen vielleicht sich die Fernsehbilder anschauen oder die Fotos, die der Hausi von mir gemacht hat, die sind echt wirklich sehenswert und das ist eine großartige Gegend da oben.
Ja, und jetzt so genug Stimmungsbilder, die gehen wir gleich rein. Und jetzt kommt so eine richtige Sportreporterfrage. Was waren so deine Ziele vor dem Start? Was hast du dir gedacht, was auf dich zukommen wird und wie sich das Rennen entwickeln wird?
Meine Ziele schon viele Wochen vorher waren aufbauend auf dem Rennen letztes Jahr. Da habe ich gewusst, ich war ganz gut unterwegs, habe aber dann massive Knieschmerzen gekriegt, das was für mich sehr, sehr selten und ungewöhnlich ist, weil ich einfach durchgehend am Zeitfahrrad gefahren bin, weil ich vorher so die Strecken nicht kennt habe. Ich bin am Radl gesessen und habe gedacht, wenn die Berge kommen, steigen wir um aufs Bergrad, aufs Tarmac. Es ist dann aber nie so richtig steil geworden. Da bin ich Berg für Berg mit dem Zeitfahrer drüber gefahren und dann noch 20 Stunden habe ich einfach so richtig in kurzer Zeit ganz brutale Knieschmerzen gekriegt. Anders als die, wo es nach Tagen auftreten, wo es durch die Dauerbelastung kommen, sondern einfach wirklich stechend durch die Sitzposition. Zeitfahrrad hast du ein bisschen einen anderen Winkel im Knie. Auch wenn du gut oben sitzt, ist es für die Dauerbelastung berauf mit der niedrigen Trittfrequenz einfach nicht, offensichtlich nicht gut. Und ich habe mir gedacht, heuer früh genug wechseln, öfters das Radl wechseln und wenn die Strecke gleich bleibt, ist 24 Stunden zu unterbieten möglich und das ist mein Ziel. Habe aber noch nicht gewusst, dass eben die Strecken sich ändert. Aber grundsätzlich, ich habe wirklich lang gebraucht, um wieder in Form zu kommen, noch ein Transcontinental. Und erst die letzten Wochen waren wirklich wieder sehr, sehr gutes Training und da habe ich gewusst, ich bin wieder auf dem Level wie letztes Jahr.
Wir haben bei der Runterfahrt ein bisschen geredet und wir haben so die Startliste angeschaut und ich habe dich da auf einen Namen aufmerksam gemacht, wo ich dazu gesagt habe, Rata unter 22 Stunden, das ist schon eine beachtliche Zeit. Auf den müssen wir schauen. Da hast du große Augen gekriegt. Den hast du in dem Moment, wie ich das gesagt habe, nicht so am Schirm gehabt.
Der Name Daniel Steinhauser wird jetzt noch sehr, sehr oft fallen in die nächsten Stunden, sagen wir mal so, oder zwei Stunden, weil ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn nicht gekannt und es hat einen guten Grund, weil er jemand ist, der nicht laut auf Social Media um sich postet oder großen Wirbel macht. Das heißt, er bringt sehr gute Leistungen, beziehungsweise eine sehr gute Leistung, die da prominent war, nämlich Race Across the Alps in 21 Stunden 59. Und ich habe für Ergebnislisten im Kopf aus vielen Jahren, aber die habe ich nicht im Kopf gehabt. Und du hast das Posting gesehen, Race Across Italy stellt die Teilnehmer vor, Teilnehmerinnen, und erst 2 oder 3 Tage vorm Start ist er vorgestellt worden und du hast das gelesen und ich nicht.
Ja, und dann ist ein Name mehr auf unsere Guys-to-Watch-Liste gekommen und ja, das hat sich dann gezeigt, dass da was dran ist. Also, dass die Leistung nicht von nichts kommt und dass die durchaus Schlüsse zulässt auf andere Leistungen.
Jetzt im Nachhinein muss ich ja sagen, es ist so cool, weil ich habe ihn Daniel einmal angefeiert beim Race Across the Alps. Das war 2021, da war ich ja auf Trainingslager St. Moritz, habe dann in der Nacht am Bernina Pass oben vorbeigeschaut, habe leider die ersten 2 versäumt. Das waren der Dominik Schranz und der Thomas Hoffmeister, glaube ich. Und dann war auf Platz 3 oder so oder 4 jemand, den ich nicht kennt habe. Und da habe ich nur das Licht vorbeifahren gesehen und dann ist erst der Robert Müller gekommen, den ich halt gut kennt habe, und der Lukas Kienreich. Und wegen diesen beiden bin ich eigentlich dorthin gefahren. Und jetzt im Nachhinein wird mir klar, das war damals der Daniel. Und ja, ich habe mir den Namen nicht gespeichert.
Willst du sonst noch was über die Vorbereitung sagen? Also ich war das erste Mal dort, du hast mich dort herumgeführt, als wärst du zum 10. Mal in Jesolo und würdest alles und jeden kennen und hast mir gesagt, da gibt's gute Pizza, da gibt's gutes Eis, das ist unser Hotel. Hast dich offensichtlich sehr heimisch gefühlt, obwohl du erst zum 2. Mal dort warst. Und auch so die Atmosphäre mit der Veranstaltung, den Veranstaltern, war sehr familiär. Das muss ich sagen, man hat sich gleich wohl gefühlt, also ich habe das verstanden.
Ich finde, die Stimmung generell ist beim Briefing auch ganz was Besonderes, weil es war das Briefing insofern, also die Party quasi am Abend vor dem Start, ein bisschen speziell, weil voriges Jahr, wir haben das irgendwie auch erwähnt, hat es ja einen tödlichen Unfall gegeben. Und das war mitunter auch ein Grund, warum sie die Strecke, das haben wir vorher noch nicht fertig besprochen, im letzten Teil des Rennens auch geändert haben, nämlich von der Time Station 3 bis ins Ziel. Da ist man voriges Jahr im Landesinneren noch ein paar Berge gefahren und es war halt auch voriges Jahr etwas mehr Verkehr, da hat es Tunnels gegeben und dort ist im voriges Jahr dieser Unfall passiert. Und heuer war eben die Strecke früher runter an die Küste mit einem recht langen Bergabstück, dann entlang der Küste Richtung Ziel und dann nochmal ganz eine gemeine, hügelige Passage, die irgendwie so eine Kombination aus Appalachen, Weinstraßen oder Mühlviertel ist. Also ja, die hat es in sich gehabt, aber das war eben auch mitunter der Grund, dass der letzte Teil der Strecke geändert worden ist wegen dem Unfall letztes Jahr. Und es war jetzt so, dass die Anja, die Frau vom Verstorbenen, beim Rennen dabei war. Und sie hat nicht auf der Bühne gesprochen, aber sie hat sozusagen einen Brief geschrieben, den der Moderator vorgelesen hat. Und sie war auch da vor Ort, aber sie hat halt nicht, weil sie nicht gut Englisch kann und nicht auf der Bühne offiziell oder öffentlich sprechen wollte. Ich habe da jetzt schon sehr, sehr feuchte Augen gehabt. Der Moderator hat es ganz italienisch, souverän, charmant vorgelesen, aber wirklich, wirklich würdevoll. Und es ist deswegen auch der Fairplay Award ins Leben gerufen worden, der quasi zu Ehren von Pavel Talaga ins Leben gerufen wurde. Und dazu werden wir später noch mehr berichten. Aber es war auf jeden Fall super, dass seine Frau beim Rennen war, bei einer Time Station mitgeholfen hat. Und es war für sie einfach auch eine Aktion, um über die ganze Sache einfach auch irgendwie vielleicht ein bisschen besser hinwegzukommen.
Also wir haben schon, ich habe schon erwähnt, angesprochen, es gibt eine Supported- und Unsupported-Kategorie. Die Rennen verlaufen gleichzeitig auf der gleichen Strecke. Und wir haben schon ein bisschen drüber philosophiert, ob das jetzt wieder so ein richtiges unsupported Rennen ist oder nur so semi, weil man doch an den Checkpoints was platzieren durfte im Vorfeld und auch an den Checkpoints unabhängig davon, ob man was platziert hatte oder nicht. Man hat Pizza bekommen, man hat Getränke bekommen. Also so ein, also nach der reinen Lehre wahrscheinlich kein unsupported Rennen, aber ich würde schon sagen, im allgemeinen Verständnis ein unsupported Rennen.
Bevor wir ins Rennen starten, auch noch was mich sehr gefreut hat. Nicht nur die Atmosphäre ist super, die Veranstalter sind sehr herzlich und professionell, sondern sie haben auch traditionell dieses Helmkondom im Startersackerl gehabt. Wieder. Ich habe jetzt schon ein zweites Race Across Italy Helmkondom. Also wenn wir das nächste Mal gemeinsam Radl fahren, Partnerlook.
Ja, sehr gerne.
Und das, was du gesagt hast, das mit dem Roadbook ist jetzt, glaube ich, das erste Rennen, was ich gesehen habe, wo kein Roadbook mehr ausgegeben wurde. Voriges Jahr war das noch ein kleiner Schwachpunkt, weil im Roadbook ein paar Fehler drinnen waren. Und du hast dir dann gesagt, deiner Meinung nach braucht man das sowieso nicht mehr, oder?
Also ich denke, also bei allen Rennen, die ich dabei war bis jetzt, also das geht zurück bis 2015, ich habe das Gefühl, die werden nur mehr aus Nostalgie vielleicht gemacht, aber durch die, jetzt klinge ich wie meine Oma, durch die moderne Technik ist es, glaube ich, echt nicht mehr notwendig. Ja. Ich habe sogar teilweise das Gefühl, es führt gerade bei unerfahrenen Crews vielleicht zu mehr Verwirrung und zu mehr Fehler, wenn man dann nicht weiß, irgendwo hat man vergessen zu nullen, irgendeine Kreuzung hat man übersehen, dann stimmt Roadbook und Navigationsgerät nicht mehr überein und dann weiß man nicht, wenn man jetzt trauen soll. Also ich denke, die Zukunft des Sports wird die Roadbooks, wird es nicht mehr lang geben, glaube ich. Also vor allem auch, weil der Aufwand, sonst zu erstellen und zu schreiben, in kaum Verhältnis zum Ertrag steht, wenn man einfach eine GPS-Route haben kann.
Und wie man sagt, es waren zwei oder drei Geräte, wo man die GPS-Route gehabt haben oder als Backup oder es sind zwei Sachen gleichzeitig gelaufen, falls irgendwas ausfällt oder irgendwo einmal ein Fehler drinnen ist. Und ein Roadbook mit Fehlern ist einfach das Schlimmste. Besser keines als eines, das nicht hundertprozentig fehlerfrei ist. Und die paar Notizen, die man sich noch macht, händisch im Roadbook, kann man sie auch auf einen Schmierzettel machen oder ins Handy tippen.
Ich war ja nicht allein in der Crew. Wir haben ja dann noch am Freitagabend sind Hausi und Lukas noch zu uns gestoßen. Dann haben wir das Pace Car soweit fertig gemacht. Das meiste hast eh schon du in Graz gemacht. Und ja, dann waren wir eigentlich startbereit.
Wir stehen im Startzielbereich. Startzeit war ganz genau dokumentiert, 12.33 Uhr. Wo ich mit Startnummer 1, der als Letzter ins Rennen gegangen ist, und im 2-Minuten-Takt davor waren eben die anderen. Und
vielleicht kann man noch dazu sagen, also ich habe es vorher gesagt, es war supported und unsupported, es war ein riesiges Starterinnenfeld. Weißt du, wann die erste Person von der Startrampe gerollt ist? Ziemlich früh, um 8 oder 9 Uhr?
Ab 9 ist es losgegangen. Und es scheint so, dass vielleicht noch jemand kurzfristig ausgefallen ist oder so, weil aus irgendeinem Grund ist das dann alles ein bisschen früher gewesen als irgendwie gedacht. Und ich stehe dort und wir haben noch ein kurzes Interview gemacht für die Insta-Story und mit Handy irgendwie mitgefilmt und einen Einspieler für einen Podcast und ein Foto mit uns allen, ein Teamfoto vorm Start. Und ich höre im Hintergrund schon so, Ralf die Seviskur wird auf die Bühne gebeten. Er hat Startnummer 2, also war der Vorletzte. Danach war nur ich. Und ich dachte, warum ist der jetzt 10 Minuten früher dran als ausgemacht? Was ist da los?
Ja, und dann ist kurz hektisch geworden, weil darauf waren wir auch noch nicht vorbereitet. Und ja, als Profi, der du bist du dann halt auch hingerollt und hast gedacht, wenn er ist, dann bin ich 2 Minuten später, egal. Dass im Briefing steht, dass meine Startzeit 12:33 ist.
Ja, aber ich war halt absolut nicht bereit. Also ich war wirklich nicht bereit. Ich habe mir den Helm noch nicht aufgesetzt. Der Helm war noch offen. Ich habe mir die Brühen gerade irgendwie aufgesteckt, so schief ins Gesicht und bin dann halt so komplett arg irgendwie zur Bühne hin und habe mir gedacht, das gibt's jetzt doch nicht, dass ich schon dran bin. 8 Minuten zu früh oder so, oder 6 Minuten zu früh. Und dann habe ich mir noch auf der Bühne, während mich der Interviewer quasi gefragt hat, was ich mir vom Rennen erhoffe, noch schnell irgendwie Helm und Brühen zugemacht. Der Helm war dann komplett, das Helmband war komplett verwickelt und verdreht, das habe ich unterwegs dann nochmal aufmachen müssen und gescheit ausringen. Und ja, dann stehe ich dort und denke mir, hoffentlich seid ihr bereit, ich bin's nicht.
Ja, wir haben dann noch ein paar Sachen im Auto reinkaut. Zum Sortieren sind wir dann nicht mehr gekommen und dann waren wir schon unterwegs.
Aber hören wir uns jetzt einmal an, was wir vom Start aufgenommen haben. Und wenn man genau hinhört, man hört so ein Signal wie beim Skirennen am Start, das automatisch runterzählt und danach passiert aber nichts. Und ich stehe immer noch auf der Bühne und der Moderator sagt halt irgendwie so, ja, wenn ich dann so weit bin, dann kann ich einfach fahren. Ich muss mir jetzt da keinen Stress machen, weil ich habe gesehen, ich bin da nicht bereit.
Is it too many early, but I think it'd be good for you to go. What do you reckon? Very good.
Yeah, I feel very good. The training was good in the last week, so I'm really excited, in good shape, and I think it would be a very fascinating and exciting race, and also a fast one, hopefully.
We wish you all the best. If you're ready, it's time to go. You don't want to lose too much time to Ralph, I guess. Okay. I got the GPS, eh? Okay. If you're ready to go, I'll give you the countdown. And 3, 2, 1. Go, Christoph! Go, go, go! Go, Christoph! Go, go, go! Ich drücke dir die Daumen!
Er hat deinen Vornamen dann noch gelernt.
Ja, genau. Ja, tags davor, wenn er oder Christian. Das hat er, glaube ich, 10-mal gesagt und ich wollte ihn nicht ausbessern. Ich habe gesagt, das passt schon. Ist halt kein italienischer Name, aber er hat es dann tatsächlich richtig gesagt, ja.
Ja, und dann waren wir unterwegs. Also den Teil der Strecke, den wir schon gekannt haben. Da geht es ja nur mal so mal ein bisschen ums Reinkommen, den Rhythmus finden, auch im Pacecar. Wieder mal, wer sitzt wo, wo ist alles, wer ist für was zuständig und dann sind wir losgefahren und relativ bald einmal zum ersten Anstieg schon kommen eigentlich, das ist ziemlich...
Ein kleines Problem haben wir noch lösen müssen, weil durch den Frühstart bin ich eigentlich nicht ganz, sagen wir mal, regelkonform gestartet. Hör mal nochmal kurz in die Nachricht, die ich euch geschickt habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich habe mir gedacht, bitte, ich brauche noch was.
Alter, der Start hat mich jetzt komplett überrumpelt. 5 Minuten Ruhe. Wir haben noch was vergessen. Die Startnummer am Radl ist noch nicht montiert. Wenn es mich einholt, bitte, müssen wir das gleich aufmontieren. Ja, zu uns passt jeder Wald.
Stimmt. Und es war gleich, also man hört es da im Einspieler, es fahren ein paar Autos vorbei, es war extrem stressig. Die ersten 30 Kilometer war wahnsinnig viel Verkehr. Auch schon eng die Straßen, aber noch nicht so eng. Und da haben wir dann schon das erste Mal geschaut, wie gut wir als Crew funktionieren und wir haben gut funktioniert. Startnummer rauskramen, Startnummer montieren und weiter geht's.
Ja, sie war ja griffbereit. Sie war nur in der Hektik mit dem Frühstart einfach, ja, hat ja eine Handgriff gefällt. Es war quasi nur Gummiband um die Sattelstützen. Ich habe da mal hochprofessionell so eine Startnummernhalterung gekauft und habe da irgend so ein Plastikteil, ich glaube, das war mal eine Verpackung von einem Radlreifen ausgeschnitten. Also so, dass die Nummer nicht so flattert, sondern dass der einen robusten Untergrund hat und da biegt jetzt immer die Startnummer drauf. Und das Lustige war, voriges Jahr bin ich gefahren, Race Across Italy und danach das Run. Und ich habe natürlich die Nummer so im Schichtsystem oben. Das heißt, es wird immer dicker, das Plastikteil. Und heuer habe ich nur müssen Run ablösen. Und darunter ist wieder der Race Across Italy mit der gleichen Startnummer 1 zuvorkommen, den ich letztes Jahr gehabt habe. Material und Arbeit gespart.
Ja.
Ja, und mit der Startnummer 1 war dann der erste Berg. Das war noch nicht bekannt vom Training und bin aber trotzdem am Zeitvorrat geblieben. Du hast mir manchmal darauf hingewiesen, dass wir im Auto ein Radl hätten, mit dem man gut bergauf fahren kann, wo man vorne auf einen kleinen Gang schalten kann, aufs kleine Kettenblatt. Und ich habe gesagt, beim nächsten Berg vielleicht.
Genau, das Spiel haben wir lang gespielt, dazu vielleicht noch später. Aber ja, war ja auch vorher so abgesprochen, dass wir schauen, wie lange es geht am Zeitfahrer. Aber ich habe dann ein bisschen offensiver die Option Straßenrad gepusht, um böse Überraschungen am zweiten Tag zu vermeiden. Ja, und aufgrund des großen Starterfeldes sind dann schon die ersten Überholungen angestanden und es war wirklich cool und schön bei dem Rennen. Auch einfach der Mix mit unsupported und dass sich das Feld da so lang aufgezogen hat und das eigentlich bis zum Ziel, es waren immer Leute zu überholen und es war eine coole Stimmung. Das war echt cool, weil da ständig was los war. Das hat man immer wieder, aber gerade bei Rennen mit kleinen Starterfeldern ist das dann nach ein paar Stunden vorbei und dann ist man recht einsam. Aber bei dem Rennen war das echt cool.
Wir haben aber erst sehr, sehr spät die ersten überholt. Also das war schon ein Hinweis, dass die kurz vor mir gestarteten irgendwie weit weg waren. Also die, wo ich eingeholt habe, waren definitiv Leute, wesentlich früher gestartet sind und auch wesentlich entspannter ins Rennen gestartet sind. Aber die mit den niedrigen Startnummern, die waren nicht in Sichtweite.
Nein, auch noch länger.
Und oben, wir haben irgendwie alle nicht gewusst, was uns erwartet. Man fährt im Wald bergauf, ein bisschen Schnee liegt noch, so im Schatten unter den Bäumen. Alles so Laubwälder, wirklich wunderschön. Und plötzlich oben geht dann die Landschaft auf, der Wald ist zu Ende und dann hast du dieses extrem arg schöne Panorama über diesen, wie wir jetzt wissen, Campo Imperatore.
Ja, das Hochplateau, das wirklich unerwartet kommt. Man fährt so auf die Kuppen um eine leichte Kurve und dann geht das riesengroß auf. Das ist echt, war echt ein wunderschöner Anblick, war auch richtig cool. Da ist dann noch mehr Schnee gelegen, da war richtig viel Schnee. Das war für mich, ich bin ja da komplett ignorant rangegangen an das Rennen. Wir sind dann mit dem Auto runtergefahren am Donnerstag und immer weiter in Süden und immer am Horizont immer wieder ein paar schneebedeckte Berge. Und ich habe ja eigentlich gedacht, wir fahren in den Süden von Italien und habe nicht weiter darüber nachgedacht, wie die Landschaft dort aussehen könnte. Aber dass sie so aussieht, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und es war dann richtig cool. Also direkt vom Startort sieht man schon die schneebedeckten Berge. Und dann dieses Hochplateau, ist wirklich beeindruckend und echt schön. Schaut euch alle die Fotos vom Haus an, die sind ein Wahnsinn.
Ja, und die Abruzzen sind ja bekannt dafür, dass sie eine Provinz sind in Italien, die oder Region, die jetzt sehr ja, gebirgig ist und wo ein bisschen wilder die ganze Landschaft ist als in anderen Regionen. Wild war eigentlich auch das Wetter oder hätte es werden können, das war so die Befürchtung, angesagt war so erste Hälfte des Rennens eigentlich schön, warm, italienisch, trocken, mediterran und irgendwann in der Nacht wird der Regen kommen und dann wird es tagelang durchregnen, so richtige Wetterfront. Es hat eigentlich am Anfang schon schlechter begonnen, es hat vom Start weg fast knieselt, also oben in den ersten Bergen war schon Wolken verhangen, nass, neblig, nasse Straßen, leichter Nieselregen, windig. Und das hat sich eigentlich das ganze Rennen so durchgezogen. Mal mehr, mal weniger, richtig trocken war es selten. Aber es ist auch nicht der arge Regen gekommen zum Glück.
Jetzt hast du mir meine coole Überleitung rausgeschnappt, weil du gleich reingefahren bist. Wild und auch relativ dünn besiedelt. Man fährt zwar immer wieder durch ein paar Ortschaften durch, aber sehr wenig los, sehr wenige Menschen leben dort. War jetzt als Supported nicht so das Problem. Wir hatten einen vollen Tank, wir hatten eine volle Kühlbox und ein paar Einkaufssackerl. Aber gerade unsupported, dürfte das jetzt so von außen betrachtet eine ziemliche Challenge sein, dort einzukaufen und oder nachzutanken. Also wenn man nicht mit vollem Tank am Start steht, weil der Start 5 Minuten zu früh ist oder was auch immer da passieren kann. Also es ist wirklich auch unerwartet dünn besiedelt, was es landschaftlich schön macht, aber fürs Rennen eine weitere Herausforderung darstellt.
Ich hätte jetzt den nächsten Einspieler, das war mir so ein Update, ich war am Ende des Rennens nicht mehr ganz so kommunikativ. Am Anfang habe ich noch selbst ein bisschen was ins Handy reingeredet oder wir haben miteinander viel über Funk geredet und da war so ein Update noch circa 2 Stunden. Ich glaube, das war entweder kurz davor oder kurz nach diesem Hochplateau.
So, ich kann jetzt einmal selber ein kurzes Update geben. Ungefähr 2 Stunden 10 jetzt unterwegs, 53 Kilometer erst zurückgelegt, weil es geht eigentlich permanent bergauf. Wir sind schon auf irgendwie 1400 Höhenmeter oben und es läuft gut. Ein paar kleine Turbulenzen am Start, weil komplett untypisch italienisch waren sie nicht zu spät, sondern 5 Minuten zu früh. Jetzt war ich noch fast nicht ganz bereit, aber es läuft gut. Ich habe den Strasser Express noch nicht gestartet, vor ein mittleres Tempo, damit ich mich nicht kaputt mache am Anfang. Der Wald bin ich eher noch so im Regionalzug-Modus, aber der Strasser Express wird im Laufe des Rennens dann gestartet.
Über das haben wir noch gar nicht geredet. Wenn man sich die Zeiten anschaut und die Zwischenzeiten, dann möchte man meinen, du bist verhalten gestartet. Bist aber nicht, weil wenn man sich dann die Zielzeiten anschaut, du bist halt einfach konstant geblieben. Und konstant kann man nicht die ganz hohe Leistung halten, sondern ein bisschen weniger als sein Maximum. Das haltet man nicht 24 Stunden durch.
Wir haben danach eh noch einige Einspieler, wo wir eigentlich dann nur mehr über das Ganze reden, weil mir ist jetzt im Nachhinein auch wieder bewusst, und wir haben das halt echt als richtiges Radlrennen gesehen und wir haben dann ganz viel geredet über Zwischenzeiten, über Rückstände, über Vorsprünge, über Durchschnittswatt. Deswegen, es kommen dann eh noch die Aufnahmen dazu, jetzt würde ich das jetzt im Vorfeld noch nicht so breit treten, das Thema, aber es stimmt ja, ich habe halt, ich glaube, erstens sehr viel durch das Training mit dem Wattmesser mir schon einfach auch angeeignet, das heißt, ich kann auch ohne aufs Display zu schauen, genau spüren, ob jetzt 200, 250 oder 300 Watt vor, plus, minus. Und ich habe mir einfach die gleichmäßige Fahrweise angewöhnt. Es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man jetzt jemand mein Garmin wegnimmt und ich das Display nicht habe, dass ich dann zum Sprinten anfange, weil ich mich selbst überhaupt nicht spüre. Aber ja, es war eben genau so, dass ich mit Max einen Bereich definiert habe, von bis, wie viel Watt Untergrenze und Obergrenze. In den Bergen natürlich etwas mehr, in der Ebene etwas weniger und da war ich quasi am Anfang so im Unterbereich unterwegs, an der unteren Grenze in der Hoffnung zuzulegen.
Über Ergebnisse und Vorsprünge haben wir aber noch nicht so bald zum Reden angefangen. Ich glaube, gar nicht vor dem ersten Checkpoint. Aber hast du dir zu dem Zeitpunkt noch 2, 3, 4 Stunden schon das erste Mal Gedanken gemacht, 2 Minuten, 4 Minuten, 6 Minuten Startvorgabe, das ist ja nicht so viel und ganz so langsam bin ich ja nicht. Wo bleiben die? Warum sind die nicht schon längst überholt?
Vor dem Rennen haben wir im Hotelzimmer noch ein bisschen Strategie durchbesprochen und da habe ich gesagt, mir ist es absolut klar, dass ich am Anfang nicht vorne dabei sein werde oder zumindest nicht ganz vorne sein werde, weil wir kennen auch die Strategie teilweise von den anderen und zum Beispiel vom Ralf die Seviskur wissen wir, der ist brutal stark zu Beginn und ist dann meistens so, dass er halt schneller startet und dann irgendwann ein bisschen nachlässt und das heißt, ich wünsche ihm natürlich, dass er sein bestmögliches Rennen abliefert, aber ich wundere mich nicht, wenn er deutlich schneller startet und deswegen war ich da noch total entspannt.
War auch bei dir ein Lernprozess, muss man sagen. Also so locker und entspannt warst du nicht immer. Also wenn da, also man weiß es ja rational, dass so ein Rennen nicht nach 2, 4, nicht einmal nach 10 Stunden entschieden wird. Aber wenn dann halt das Gefühl hat, man ist im Hintertreffen oder es kommt einer von hinten oder der von vorn kommt nicht so schnell näher, wie man sich das erwartet. Da warst du früher deutlich ungeduldiger und hast das dann versucht, mit Gold zu machen.
Sicher ein Lernprozess. Ich bin sicher noch ruhiger und geduldiger geworden. Und was auch noch ganz wesentlich ist, wenn du halt, so wie beim Ram, wo ich 9-mal gefahren bin, du kennst irgendwie fast alles komplett auswendig und du kennst da die anderen Leute, die am Start stehen, ziemlich genau, wie sie von der Strategie her unterwegs sind, wer welche Stärken, Schwächen hat. Und deswegen hast du da ganz konkrete Vorstellungen, wie das Rennen laufen sollte. Wenn du beim Rennen mitfährst, das du weder von der Strecke her wirklich kennst, noch alle Teilnehmer wirklich gut kennst und auch nicht Vergleiche hast mit den letzten Jahren, dann ist es wesentlich leichter, dass man dort locker bleibt und sich auf das halt einfach auf den aktuellen Jetzt-Moment konzentriert und sagt, ich fahre jetzt einfach so gut es geht und so, dass es für mich passt und alles andere blende ich aus. Wenn du halt, ja, wie beim Ram, du weißt, ich bin 9-mal mit genau diesen Zeiten da durchgefahren und die anderen haben diese Zeiten gehabt und da vorne wird der nächste Radwechsel sein und dort sollte ich schon 3 in Schuhe getrunken haben und da wird die Temperatur steigen und plötzlich läuft alles anders, wird man unlocker. Aber es war beim Transconti so, letztes Jahr, da habe ich gar nicht gewusst, was auf mich zukommt und da ist es mir sehr einfach gefallen, sehr leicht gefallen, entspannt zu bleiben, trotz aller möglichen Probleme.
Nichtsdestotrotz, ich glaube, in dem nächsten Einspieler, ich will nicht sagen Frust, aber zumindest ein bisschen Ungeduld hört man vielleicht schon raus.
Vielleicht habe ich das, was ich jetzt gerade so schlau daher gesprochen habe, mir auch wieder nur zurechtgelegt in meiner eigentlich rationalen Denkweise und im Rennen drin ist man dann doch vielleicht doch ein bisschen ungeduldiger, als man im Nachhinein sich selber daran erinnert.
Ja, da war meine Leute jetzt ein Stück vorausgefahren sind mit dem Auto, nutze ich das nochmal, um ein kurzes Update zu machen. Wir sind jetzt gerade vor über den höchsten Punkt im Rennen gefahren. Unglaublich schöne Berglandschaft. Hat mich ein bisschen erinnert an Rumänien. Total ausgesetzt. Kein Verkehr, es war wolkenverhangen, nebelig. Echt geile Natur. Ich habe nur darauf gewartet, dass mein Garmin jetzt irgendwann sagt, rechts abbiegen, Schotterweg, Wandersteig und Radlschirm. Aber dann ist mir eingefallen, wir sind ja nicht beim Transcontinental, sondern beim Race Across Italy. Und jetzt sind wir in L'Aquila. Dort trifft sie die Strecke mit der Route vom letzten Jahr. Bisher war alles neu und viel schöner wie letztes Jahr, aber auch schwieriger, mehr Höhenmeter, mehr kurvige Straßen. Und jetzt haben wir das Terrain, das wir schon kennen. Und ja, jetzt muss ich schauen, dass ich dann langsam anfange, die anderen einzuholen, weil wir haben schlechten Empfang. Ich weiß nicht genau, wie weit die schnellen Leute wie der Ralf die Seviskur noch vorne sind. Aber ich denke, der wird so schnell starten wie immer. Und ja, jetzt muss ich langsam schauen, dass ich zum Aufholen anfange.
Ich habe nicht gewusst, dass das A stumm ist, aber ich bin ein Native Speaker, ich würde nicht wissen, wie man das ausspricht.
Ich weiß es auch nicht, ich habe es einfach probiert. Ja.
Vielleicht gibt es Native Speaker, die uns dabei helfen können.
Ich habe im Gymnasium Italienisch gehabt als Wahlpflichtfach, oder als, nein, Freifach, aber es ist schon eine Zeit her, ich weiß das alles nicht mehr so genau.
Jedenfalls auch dort, schwierig einzukaufen oder zu tanken. Zum Glück haben wir alles dabei gehabt. Also zumindest direkt an der Strecke ist uns nichts ins Auge gesprungen und meine zwei kaffeetrinkenden Mitfahrer, mir war das ja wurscht, waren schon am Verzweifeln.
Ja, Stichwort Einkaufen, Stichwort Ernährung, das hat für mich extrem gut funktioniert wieder. Ich habe das eigentlich wie immer 3 Tage vorher schon angefangen, also bei der Anreise habe ich schon meine in Schuhe getrunken, so 10 bis 12 pro Tag. Und nur mit dem Abend habe ich ausnahmsweise ein kleines Stück Pizza gegessen. Und dementsprechend hat mein Magen auf das ganz gut reagiert und ich habe vom Peraton den High-End Endurance und das in Schuhe Plus genommen, so wie immer, und 500 Kalorien pro Stunde locker geschafft. Durch die Köthen haben wir eigentlich das Trinken halt sehr schwer umsetzen können, weil man halt einfach kaum ein Dreiviertel Liter in der Stunde trinken kann, wenn es so kalt ist. Und dann tut man halt in Schuhe öfters und das Kohlenhydrat-Elektrolytgetränk weniger oft, dass man unterm Strich wieder auf die Kalorien kommt. Und das hat einfach wirklich gut passt und das ist halt einfach auch die Basis, weil sonst brauchst du gar nicht drüber nachdenken, ob du noch 5-6 Stunden vielleicht Tempo verschärfen kannst oder durchhalten kannst einen Tag lang, sondern sonst geht es früher oder später deutlich nach unten.
Und das Ganze, was du jetzt erklärt hast, das haben wir im Pacecar analog geschafft, weil dein Laptop bzw. das Netzteil hat irgendwie gestreikt und dein älterer Laptop funktioniert nur mehr im angesteckten Modus und du hast so eine super Excel-Tabelle mit Makros, wo man nur eingibt, was man wann trinkt und dann kriegt man so eine Übersicht über 4 Stunden, was man zu sich genommen hat, genug oder nicht genug und wo noch was fehlt. Und das haben wir dann alles, der Lukas, händisch auf einem Zettel gemacht und haben es trotzdem gut umgesetzt, das Konzept und auch, wie es dann kompliziert worden ist, wie man die, sonst ist es relativ einfach, eine Flasche Isogetränk, eine Flasche in Schuhe pro Stunde und wie man dann mehr in Schuhe und weniger trinken, haben wir es trotzdem noch irgendwie geschafft, das auszurechnen auf unserem Zettel.
Hast du es jetzt, wir haben es ausgerechnet, sprich du hast mitgerechnet oder hat es eh der Lukas ohne dich gemacht?
Ja, nett, dass Lukas seine Rechenkünste da so meinen, den so wahnsinnig überlegen gewesen wären. Aber er hat gute Ansätze, gute Ideen gehabt und dann gemeinsam auch noch mit Haushilfe zu dritt haben wir es dann gelöst.
Ich habe es nicht nachgerechnet, ich habe die Handschrift jetzt nicht nachkontrolliert, aber ich bin halt wirklich bis ins Ziel mit guter Energie unterwegs gewesen. Also habt ihr wahrscheinlich richtig rechnet. Was nicht so super funktioniert hat, muss ich ehrlich sagen, war mein Radlcomputer. Weil ich das einfach in der Art und Weise, in der Intensität noch nie so ganz genau austestet habe. Ich habe den Garmin Edge 1040 Solar, ein richtig gutes Gerät. Und ich weiß einfach, der haltet ewig. Der Akku haltet quasi unendlich lang, also 2 Tage oder so. Aber ich habe jetzt den beim Transcontinental schon dabei gehabt, da habe ich ihn immer wieder so einfach zur Vorsicht ein bisschen nachgeladen mit dem Namendynamo. Das heißt, ich habe das jetzt nie ausgetestet mit 100% starten, wie lange haltet er wirklich. Und ich habe mich auch mit den Energiesparmodi nicht so beschäftigt. Das heißt, ich habe einfach immer Vollgas eingeschalten. Alles detailreichste Aufzeichnung, im besten Satellitenempfang, Display beleuchten, alle Sensoren ein, Bluetooth ein.
Alle Töne. Wirklich alle Töne und Alarme, die man haben kann, die hören wir sogar hinten im Pacecar.
Und ja, ich muss ehrlich sagen, wenn man Vollgas alles aktiviert, dann haltet auch der Edge 1040 Solar keine 24 Stunden. Und mir ist halt aufgefallen, nach 5 Stunden hat er 75% Akku angesagt. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn er jetzt pro 5 Stunden 25% verliert, ist nach 20 Stunden Schluss. Und jetzt habe ich dann halt irgendwann angefangen, Energiesparprogramme einzuschalten. Also Display aus, Satellitenempfang verringern und ja, Bluetooth aus, weil das jetzt unterwegs eh nicht braucht und halt ein paar so Dinge. Und dann ist es, um es vorwegzunehmen, knapp ausgegangen. Aber ja, das ist vielleicht wirklich ein nützlicher Tipp für alle, die lange Touren mit dem Garmin fahren, auch der hält nicht ewig. Man muss im Vorfeld zumindest sich damit beschäftigen, welche Funktionen braucht man wirklich und welche schaltet man aus.
Ich glaube tatsächlich, du bist der Einzige, der den Energiesparmodus nicht gekannt hat bis jetzt. Also der Erste, der mir in echt begegnet ist. Aber vielleicht gibt es noch jemanden da draußen und für den haben wir jetzt den Tipp, es gibt einen Energiesparmodus. Und das Wichtigste an dem, er zeichnet weiter auf und das ist ja das Einzige, was zählt.
Ja, mir ist aufgefallen, der Punkt fährt manchmal abseits der Strecke, so ein paar Meter Luftlinie oder 100 Meter Luftlinie, der Satellitenempfang ist dann nicht mehr so genau. Du hast gesagt, die Software korrigiert es dann im Nachhinein, oder?
Genau, für die Aufzeichnung landet es dann wieder auf der Straße. Wir haben vorher kurz darüber geredet, dass ich dich ein bisschen dazu pushen soll, das Rennrad zu benutzen. Dann haben wir einen Wechsel gemacht und dann gleich nach dem Wechsel waren 3 Kilometer relativ flach. Da war es also sehr unzufrieden damit, diesen Wechsel zu machen, weil du hättest sicher 2 oder 3 Sekunden gespart auf der Geraden. Aber dann ist Gott sei Dank wirklich ein richtiger Berg gekommen und dann war es Rennrad die richtige Wahl.
Ihr weißt, warum das so witzig ist? Wenn du direkt vom Zeitfahrradl aufs Rennradl umsteigst, denkst du, du sitzt da oben wie auf einem Citybike im Vergleich und du fühlst dich irgendwie, als würdest du da oben auf einer Harley-Davidson sitzen und als würdest du in der Ebene stehen. Du fährst halt mit 35 dahin, statt mit 40 irgendwie gefühlt und es kommt dann einfach vor, es ist einfach in Zeitlupe. Es ist nicht so schlimm, aber es fühlt sich einfach so komisch an und gerade wenn du, ja, ich glaube, das waren dann trotzdem so 4-5 Stunden bis zum ersten Radlwechsel. Und wenn du da richtig schnell dahin fährst und so im Rennmodus bist und plötzlich sitzt du dann auf dem Citybike. Tarmac. S-Works, es ist kein Citybike, es ist ein richtig gutes, schnelles Radl. Aber der Unterschied ist halt so stark zu spüren und zu denken, also, boah, muss das jetzt echt sein? Es war eh noch flach gewesen, nur es war, wie gesagt, die defensive Strategie, Knieprobleme vermeiden, früh genug umsteigen. Aber der Moment des Umstiegs ist irgendwie so, als würde wer den Schwung rausnehmen.
Am Tarmac sind wir dann auch zu Time Station 1 gekommen. Da wurden wir gewarnt von dir und vom Hause. Das hat es letztes Jahr komplett dran vorbeigefahren. Es ist bei diesem Rennen so, dass die Time Stations alle besetzt sind. Und man muss jetzt nicht unbedingt stehen und unterschreiben, aber man muss sich zumindest... Man muss zumindest gesehen werden, ja. Also manchmal reicht es, wenn man ein bisschen kurz sich aufrichtet und kurz rollt, dann wird man schon gesehen und weitergewunken. Manchmal muss man fast zu einem kompletten Stillstand kommen.
Ja, voriges Jahr, nochmal kurzer Mini-Rückblick, bin ich jetzt, ohne das zu wissen, einfach weitergefahren und plötzlich haben mich dann die Rennleiter aufmerksam gemacht, ich muss jetzt umdrehen und zur Timestation hinfahren und da war halt extrem krantig, also noch 100-mal so krantig wie jetzt noch im Radwechsel da. Und dann bin ich richtig bass gewesen und gesagt, ja, jetzt bin ich da, um was geht's, was muss ich tun? Und sie haben gesagt, ja, nix, weiterfahren, danke, passt schon. Also, das habe ich heuer gewusst, man muss nur dort kurz ausklicken, Hallo sagen, die wollen dein Gesicht sehen, wollen sehen, Start Nummer 1 ist tatsächlich da, dann haken sie irgendwas ab und du fährst noch 3 Sekunden weiter. Ja, wenn man es vorher weiß, ist das ganz entspannt. Aber noch 2 Kilometer umdrehen, retour fahren, das verfolge ich so echt irgendwie nervig.
Kurz vor der Time Station kommt man ans erste Mal ans Tyrrhenische Meer.
Vor der Time Station 2 kommt man ans Meer. Time Station 1 ist in Avezzano, mitten im Landesinneren in den Bergen.
Ah ja, okay, gut. Dann vergessen wir, was ich gesagt habe und sage das dann, wenn es passt. Okay, Time Station 1. Und es war für uns in der Crew vor allem deshalb so wichtig, diese erste Time Station, weil wir dann tatsächlich einmal richtige Zwischenstände gehabt haben, weil unterwegs Handyempfang war nicht immer perfekt und diese GPS-Messung, die ist so erratisch, weil es halt immer davon abhängt, wann gerade aktualisiert wurde, wie groß die Abstände sind und wir dem nicht ganz getraut haben. Und bei der Time Station, da gibt es kein Verstecken, das sind die tatsächlichen Zeiten und da haben wir das erste Mal einen richtigen Zwischenstand gehabt.
Wobei ich glaube, das haben wir dann nicht aufgenommen, sondern das, was wir jetzt abspülen, war dann ein bisschen später, wie wir halt quasi so zwischen Time Station 1 und Time Station 2 waren.
Wir sind jetzt schon ein paar Stunden im Rennen. Checkpoint 1 war ja nicht enttäuschend, aber doch ein bisschen hart. Wie geht's dir jetzt? Wie bist du unterwegs? Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, ich bin gleich gut unterwegs wie vorher, habe mich sogar in den Anstiegen ein bisschen verbessert, also bin ein bisschen mehr Watt gefahren und ja, in der Ebene auf Zug und im Anstieg ziemlich mit Gas und also 258 Watt habe ich jetzt. 250 habe ich auf der ersten Time Station gehabt. Und ja, ich meine, mehr kann ich nicht machen.
Du bist ja links, habe ich gehabt.
Da links habe ich, ja.
Also ich bin nicht unzufrieden und nur weil das war so schnell ist, dann will man das jetzt nicht irgendwie schlecht machen selber. Sondern da weiterfahren, nicht nervös werden.
Ja, es ist ja noch lang das Rennen. Also wir sind noch nicht einmal bei der Hälfte. Und wir werden sehen.
Es gibt den jetzt zum Schlechtrennen Schnaps, weil ich glaube, der Ralf Seviskur dürfte jetzt knapp 1 Kilometer vor dir sein. Und der Daniel Steinhauser schwarzt noch immer ziemlich wild, aber du kommst langsam an die Durchschnittsgeschwindigkeit immer näher zu. Ich sag dir mal, wie ihr jetzt gerade alle steht im Schnitt. Ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Aber der Ralf, die Seviskur fährt, hat im Moment einen Schnitt von 0,08 km/h höher wie du. Das heißt, du hast ihn ziemlich gut aufgeholt und er ist ca. 1,3 km vor dir. Also du hast in den letzten paar Stunden hast dich voll gut zugearbeitet. Und beim Daniel Steinhauser, der ist anscheinend noch immer mit einem Schnitt von 31,35 km/h unterwegs. Was echt ziemlich krass ist. Und aber anscheinend dürfte der Abstand ziemlich ähnlich blieb sein, weil er betont nicht mehr genau 14 Kilometer. Aber allerdings muss man jetzt sagen, dein Schnitt geht immer weiter nach oben. Also das ist schon mal irgendwie eine gute Richtung. Scheiße, man muss es immer wieder sagen. Die Richtung stimmt, Straps. Also, hau gescheit rein.
Ja.
Also jetzt nicht die Richtung stimmt, wie die BAM das sagen wird.
Aber
das heißt,
der Steinhauser ist
circa
gleich weit
gefahren
wie vorher.
Ja genau, nur dass dein Schnitt vorher halt so um die 27,8 km/h war. Das heißt, du hast jetzt, glaube ich, wenn man das so, ich meine, ich bin jetzt kein Mathematiker, sondern normaler Anstreicher, aber du hast jetzt seinem Schnitt angenähert, während er eher gleich geblieben ist. Also bei dir geht die Tendenz nach oben, bei ihm bleibt es gleich und vielleicht geht es ja irgendwann ein bisschen nach unten. Oder deine geht einfach immer nach oben. Das reicht auch.
Kenn ich auch, super. Die Richtung stimmt auf jeden Fall.
Die Richtung stimmt. Ganz genau.
Diese Durchschnittsgeschwindigkeit, das war so für uns das Last Resort, auf das wir uns zurückziehen haben müssen, weil wir nichts damit anfangen können, dass eines ein Kilometer oder 2 Kilometer vor dir. Wie lange braucht man für einen Kilometer? Wie ist die Streckenbeschaffenheit? Deswegen haben wir uns dann so als Vergleichswert, das war das Letzte, was uns übrig geblieben ist. Das ist natürlich nicht ideal, aber das war dann so das Letzte, auf das wir uns berufen haben können, weil ja, der Kilometer, dann aktualisiert das GPS wieder, dann ist er wieder 6 Kilometer vorn. Dann ist er wieder 1 Kilometer vorn und deswegen haben wir uns dann auf das geeinigt.
Ja, und das GPS hat scheinbar recht große Intervalle gehabt oder zeitlich. Das heißt, das ist nicht minütlich oder so abgedatet worden, sondern irgendwie so 5 oder 10 Minuten oder vielleicht auch, weil es schlechten Empfang gegeben hat. Ich habe es ja generell ganz viele Sachen nicht machen können, weil es so schlechte Netzabdeckung generell gegeben hat.
Genau, gerade in den Bergen war, also ich habe vorher gesagt, das Rennen war für die Crew stressig und für mich ist immer so ein Zeichen meine eigene Bildschirmzeit. In Amerika gibt es Schichten, da hängst 3-4 Stunden am Handy, weil einfach nichts passiert. Beim Race Around Austria, das extrem stressig ist für die Crew, selbst da gibt es Phasen, wo du mal ein paar Stunden am Handy hängst. Aber ich habe da im ganzen Rennen, in den 26 Stunden, was wir unterwegs waren, oder 25, 3-4 Minuten Bildschirmzeit gehabt und das war alles Rennen-related. Da habe ich nichts Privates gemacht am Handy. Da sieht man, wie stressig das Rennen für die Crew war.
Stress für die Crew ist eine gute Überleitung. Voriges Jahr waren sie nur zu zweit. Der Hausi ist der Einzige, der heuer wieder dabei war, der das wirklich auch schon alles einmal miterlebt hat, ganz genau so. Und deswegen ist voriges Jahr dieses Remote-Coaching ein bisschen so notgedrungenerweise, sagen wir mal, modern geworden, oder das war dann so unser Running-Gag. Und heuer war es wieder so, dass quasi dann der Maxi von daheim, mein Trainer, der Markus Kinselbauer, eingeschaltet hat und einmal aus der Ferne das Ganze ein bisschen analysiert hat.
Gutere. Ich steige mal ein bisschen in die virtuelle Nachtschicht. Derweil schaut es ja eh gut aus, schaut alles sehr solide aus, genau wie es sein soll. Unsere üblichen Verdächtigen kennen wir in Dizzy, der sehr stark immer startet. Mal schauen, wie es ihm geht dann über die Nacht. Steinhauser kennen wir jetzt nicht so gut von vorn her, aber natürlich, wie der Straps schon sagt, Ratter unter 20 Stunden, das ist schon eine gute Ansage. Vielleicht zu ihm noch, weil ich ein bisschen nachgeschaut habe dann auch, im Vergleich zum Roberto Muella, hat er schon beim Ratter auch gegen Ende hin immer, also bei jeder Timestation eigentlich, ein bisschen mehr liegen lassen. Also scheint auch nicht ganz konstant zu fahren, sagen wir es so, obwohl natürlich alles in einem sehr, sehr guten Bereich ist. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es im Straps super gut geht. Von dem, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, passt es alles und ist alles nach Plan. Von daher glaube ich, dass die Konstanz da ist. Und dann schauen wir mal, wie es die anderen zwei Burschen geht, wann da von hinten einer daherrollt mit einem guten Druck am Pedal. Ich weiß nicht, wie es mit dem Telefonieren ausschaut. Ich bin jetzt hier nur ein paar Stunden on air. Bin gerade in meinen geliebten Trainingskeller gegangen. Und falls das die Navigation zulässt oder der Fahrerwunsch da ist, dann jederzeit in die nächsten paar Stunden einmal gibt es einfach Bescheid. Oder ob es eh hinfällig ist, weil Bicycle Race is on. Ne? Gut, Terry.
Verstehst du, was seine Begrüßung bedeutet?
Na.
Es heißt denn sowas wie Hallo und Tschüss oder so? Auf Salzburgerisch,
okay,
Oberösterreicherisch, irgend sowas.
Ja, kann ich leider nicht sagen. Aber da sieht man natürlich, was all diese Dinge, die beim Transconti nicht gehen, Remote Coaching zum Beispiel, beim Supported Rennen wird da wirklich alles abgenommen. Du musst nur Radl fahren. Es gibt sogar jemanden, der alte Ratterergebnisse rausschaut und die Time Stations mit dem Robert Müller vergleicht. Aber das, was der Max da identifiziert haben könnte als mögliche Schwäche vom Daniel Steinhauser, hat er offensichtlich auch selbst gesehen, weil dass er in der zweiten Hälfte nachgelassen hätte, davon haben wir nichts gemerkt. Also er ist recht konstant geblieben.
Also was man da hört, ist einerseits, wie nervös alle waren sind im Strasser-Team, wegen dem Daniel, weil er so gut gefahren ist und natürlich, dass das schon 2 Jahre her ist und dass er jetzt in 2 Jahren wesentlich nochmal besser geworden ist oder an seinen Schwächen vielleicht gearbeitet hat oder intelligenteres Pacing gemacht hat. Jedenfalls war das schon noch ein großes Thema, weil halt der Daniel weiterhin einen guten Vorsprung gehabt hat.
Jetzt kommen wir zur Timestation 2. Für uns wieder wichtig, weil wir wieder greifbare, angreifbare Ergebnisse haben und wieder einmal einen gescheiten Zwischenstand kriegen.
Und für die besonders wichtig, weil du jetzt das, was du vorher schon sagen wolltest, sagen kannst.
Jetzt kann ich es endlich sagen, genau, wir kommen jetzt ans Tyrrhenische Meer und wenn das Ram für sich claimt, von Coast to Coast zu fahren, dann kann das Race Across Italy sagen, sie fahren von Coast zu Coast wieder zu Coast. Also dort beim Tyrrhenischen Meer. Und es ist genauso unspektakulär, wie es klingt. Man fährt hin, macht einen kleinen U-Turn und fährt dann in die andere Richtung wieder zurück. Also man hat nicht wirklich was davon, dass man ans Meer kommt.
Es ist finster, mitten in der Nacht und man hat erst dann, wenn man wieder so die Küste verlässt und wieder die ersten Anstiege hat, dann sieht man so rückblickend quasi nach hinten wirklich Panorama, irgendwie vielleicht Sternenschein oder Vollmond haben wir jetzt nicht gehabt, aber man sieht zumindest Städte, die beleuchtet sind und irgendwie, dass es mehr ein bisschen kitzert und dann ist das auch in der Nacht ganz cool. Aber generell ist die Küstengegend dort im Westen jetzt auch nicht in der Nacht nicht wirklich schön. Die Straßen sind wieder etwas schlechter, es ist ein bisschen dichter besiedelt, es sind viel Kreisverkehre, viel Kreuzungen und ist so zum Fahren nicht so angenehm wie im Landesinneren, was wirklich wild und verlassen ist.
Jedenfalls dort eine Time Station und vielleicht sagst du die Zwischenstände, weil du hast sie gerade aufgeschrieben und dein Steno kann ich nicht lesen.
Ich habe extra nochmal auf Follow My Challenge nachgeschaut, um die Zahlen wirklich genau zu haben. Bei Timestation 1 war ich ja 18 und 19 Minuten hinter den beiden Spitzenreitern. Und ich habe dann auf dem Ralf Disevis-Kurs 17 Minuten von den 18 aufholen können, war also nur mal 1 Minute hinten. Und
was ziemlich genau die Startvorgabe war. Also das dann auch bedeutet, dass er auf der Strecke recht knapp vor uns liegt.
Man hat ihn quasi schon riechen können. Und was ich bis heute nicht weiß, ob mein Spätstart, weil ich quasi nicht mit dem Countdown gestartet bin, ob mir der angerechnet worden ist oder ob erst mein tatsächlicher Start quasi die Stoppuhr ausgelöst hat, weiß ich nicht. Aber war in dem Fall wurscht. Ich habe einfach gewusst, ich bin jetzt sehr knapp dran und habe den Rückstand eigentlich aufgeholt. Und es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis ich ihn dann ja demnächst quasi vor mir sehen kann. Und auf dem Daniel waren es immer noch 14 Minuten. Ich habe auf ihn gerade mal 5 Minuten aufgeholt. Das war jetzt nicht so der ganz große Sprung.
Ja, und ob es ein Auffalljahr gibt, beziehungsweise wie die ausgeschaut hat, das erfahren wir, also ich weiß es ja.
Ich glaube, es warst nicht nur du, viele, die uns zuhören, wissen es, aber schön, dass die Spannung so aufbauen möchtest.
Wir werden euch jedenfalls erzählen, in einer Woche, wie das Ganze weitergegangen ist.